Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Der Buchmarkt wird von großen Verlagsgruppen dominiert. Aber es gibt auch kleine Verlage, die sich behaupten. Sie verlegen keine Mainstream-Literatur, sondern setzen auf ungewohnte poetische Texte. Die Verkäuflichkeit von Büchern spielt für sie keine Rolle.
Ich wusste jetzt, wie der Literaturbetrieb funktioniert, wie der Büchermarkt funktioniert. Ich wusste von vielen Dingen, ich will sie nicht mehr so, wie sie sind. Das war der Arbeitsgrundsatz. Wir brechen mit allem.
Ich will auch wirklich das machen, wo andere nicht so hingucken. Wo aber ganz viel lebt und in Bewegung ist und auch eine Art der Spracharbeit ist und etwas mit der Sprache macht. Also für uns ist das ja ein künstlerisches Vorhaben und kein merkantiles Vorhaben.
Es war mir auch klar, dass man mit dieser Art Geschäft kein Geschäft machen kann. Aber es hat Spaß gemacht. Ich bin da nicht der einzige Musiker und geht es heute auch noch so und auch weiteren kleineren Verlegern.
Kleine Verlage, das sind ja alles Überzeugungstäter, Überzeugungstäterinnen. Sie sind eigentlich Besessene, sie sind Enthusiasten für die Sache der Literatur. Und deshalb brauchen wir sie, weil ansonsten wäre unsere Buchlandschaft uniformer, die Bücher wären gleichartiger und dieses Meinungsspektrum wäre viel ärmer und ausgedünnter.
Passion und Selbstausbeutung. Literarische Kleinverlage. Von Matthias Kussmann.
Der Buchmarkt wird von drei Verlagsgruppen bestimmt: Penguin Random House, Holzbrink und Bonnier, die regelmäßig kleinere Häuser übernehmen. Aber es gibt Klein- und Kleinstverlage, die unabhängig bleiben und sich trotzdem seit Jahrzehnten am Markt halten. Daniela Seel mit Cookbooks in Berlin etwa, Urs Engeler in der Schweiz oder Ulrich Keicher in Schwaben. Ihre Arbeit grenzt an Selbstausbeutung. Reich werden sie damit auch nicht. Und doch wollen sie nichts anderes machen. Da sie auf die Infrastruktur der Konzerne oft verzichten müssen, setzen sie auf Leidenschaft, Eigensinn und unkonventionelle Wege und legen mit kleinem Budget große Bücher vor.
Als ich ein Kind war, gab's kein Internet. Es gab keinen Bildschirm neben dem Bett. Das Telefon hatte ein Kabel. Und wenn ich Fernsehen schauen wollte, musste ich fragen.
Das hier ist eine Buchpresse. Ich schätze, dass sie 150 Jahre alt ist. Die habe ich mal in Wien unter großen Mühen mit. Das Ding ist so schwer.
Ulrich Keicher steht vor seiner gusseisernen Handpresse. Der mittelgroße Mann mit weißen Haaren und Bart braucht keine modernen Geräte zum Buchbinden. Die Alten tun es ja. In der Presse liegen Buchblöcke des Essays »Schere im Kopf« von Matthias Politiki. Politiki lebt in Wien. Seine Romane erscheinen bei Hoffmann und Kampe in Hamburg. Doch mit kurzen Texten geht er zu Keicher nach Warmbronn.
Ich habe hier einen Stoß von meinen Büchern drin. Und zwar ist das jetzt im Moment gerade, glaube ich, der Politiki, der letzte. Jetzt drehe ich sie zu und presse die Buchblöcke, eigentlich die dünnen Buchblöcke der Broschüre, presse ich da.
In seinem Essay denkt Matthias Politiki über die Freiheit des Wortes nach, die er durch Identitätspolitik und Cancel Culture bedroht sieht. Er plädiert dafür, auch als Schriftsteller die Schere aus dem Kopf zu bekommen.
Wo auch immer wir anfangen, einander oder uns selbst zu zensieren, und sei es, um die Welt zu verbessern, ist das der Anfang vom Ende einer freien Gesellschaft. Ob die Welt eine schöne neue Welt im Sinne Aldous Huxleys werden wird oder eine, die komplex und vielfältig bleibt, einschließlich ihrer Stolpersteine und Abgründe, darüber haben auch wir zu entscheiden. Verteidigen wir sie.
Ein Appell, dem der Verleger Ulrich Keicher zustimmt. 1943, in Stuttgart geboren, wurde er Buchhändler und gründete 1973 ein Antiquariat in Warmbronn, wo auch Lesungen stattfanden.
Und in dem Duktus, wo sich vieles abgespielt hat, Kennenlernen von Autoren und so weiter, bin ich dann noch nach 10 Jahren, 1983, nochmal weggezogen aus Warnbrunn in das Schloss Scheer an der Donau bei Sigmaringen und habe dort den Verlag gegründet.
Indem Kaicher all das selbst machte, wofür es in größeren Häusern eigene Abteilungen gibt. Lektorat, Herstellung, Vertrieb, Werbung und Pressearbeit. Die ersten Bücher stammten von Herbert Heckmann und Werner Dürrson. Dann kamen Autorinnen und Autoren dazu, die auch für die Literaturredaktion des Süddeutschen Rundfunks schrieben.
Das war der Hans-Jürgen Heise und die Hannelies Taschau, die damals eigentlich relativ bekannte Autoren waren, aber heute zum Teil schon die meisten nicht mehr leben. Das waren die ersten Autoren, die bei mir für mich Eindruck gemacht haben. Es waren Autoren, die vor allem auch Essayisten waren oder Lyriker oder Kurzgeschichtenschreiber. Und das war wichtig, weil ich einfach keine umfangreichen Bücher machen wollte.
1985 kehrte Kaicher nach Warnbronn zurück, in das Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, in dem er heute noch lebt. Kleine Räume, knarzende Dielen, Deckenhöhe 2 Meter. Sein Markenzeichen wurden bibliophile Broschüren, die er nach wie vor selbst bindet. Etwas größer als ein DIN A5 Schulheft, mit zunächst 16, heute bis zu 40 Seiten, weil auch große Autorinnen und Autoren kurze Manuskripte haben, aus denen bei ihren Hausverlagen kein Buch wird.
Ob es jetzt ein Lyrikzyklus war oder ein Essay oder eine Rede, eine halbe Stunde Rede, geht genau in diesen Umfang rein. Und das hatte große Vorteile bis heute.
Anfangs erschienen die Hefte sogar im edlen Bleisatz. Als die alteingesessene Druckerei schloss, wechselte Kaicher zu Computersatz und Laserdruck, um die er sich selbst kümmerte. Jetzt arbeitet der über 80-Jährige mit einer Digitaldruckerei und dem Typografen Rainer Leipold zusammen.
Man kennt ihn auch im Typografiebereich, im Gestaltungsbereich der Bücher. Und deswegen war das einfach eine passende Sache.
Außer Druck und Typografie macht Ulrich Kaicher weiterhin alles selbst. In rund 40 Jahren sind über 400 Titel erschienen. Vor allem Broschüren, aber auch umfangreichere Bücher. Große Namen der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur sind vertreten. Von Sarah Kirsch über Christoph Meckel bis Guntram Vesper. In der Scheune hinter dem Haus ist die Werkstatt, in der Kaicher die Bücher auf traditionelle Weise bindet. Zuerst schneidet er die Druckbögen mit einer alten Schneidemaschine zurecht. Auch das geschieht von Hand.
Jetzt, das war der Schnabber. Jetzt ist das, der kleine Buchblock beschnitten. Und jetzt muss er in den Karton. Halt, den habe ich jetzt gerade dahin oder hole einen.
Nun kommen Geräte mit Namen wie Falzbein und Vorstecher zum Einsatz. Danach schlägt Kaicher farbiges Vorsatzpapier um den Buchblock und heftet das Ganze mit Nadel- und Buchbinderfaden. Dann noch einen schön gestalteten Umschlag darum und ab in die gusseiserne Buchpresse. Fertig ist ein unverwechselbares Heft aus dem Kaicher Verlag.
Und ich habe ja schon zigtausende alles so gemacht. Wenn ich nachrechne, ist es wirklich so viel.
Ulrich Kaicher ist ein Kleinverleger Urgestein. Dagegen ist Daniela Seel vergleichsweise jung, aber sie agieren vergleichbar. Auch in Seels Berliner Cookbooks Verlag erscheinen Titel, die in größeren Häusern wenige oder keine Chancen haben. Gedichte, Essays und Texte zwischen den Gattungen und Genres.
Es gibt auch Prosa im Verlag, aber in den letzten Jahren zunehmend weniger oder eben spezifische Formen, sagen wir mal hybride Formen, die auch grenzüberschreitend sind, die nicht jetzt Romanerzählen machen in einem klassischen Sinne. Das können andere Häuser besser und das sollen auch andere lieber machen.
Daniela Seel ist die Verlegerin von Cookbooks und kümmert sich auch um das Lektorat, die Werbe- und Pressearbeit. Der Grafiker Andreas Töpfer verantwortet den Satz und die künstlerische Gestaltung der Bücher wofür der Verlag mehrfach ausgezeichnet wurde. Während Ulrich Kaicher seine traditionellen Werkzeuge zum Büchermachen benötigt, arbeitet Cookbooks digital. Verlagsadresse ist Daniela Seels Wohnung in Berlin-Tegel. Doch die 1974 in Frankfurt am Main geborene Verlegerin, auch in unserem Studiogespräch voller Energie, fühlt sich an keinen Ort gebunden.
Der Verlag ist mobil, jedenfalls von meiner Seite aus. Er findet immer dort statt, wo ich mich gerade aufhalte. Oft genug zu Hause oder noch lieber eigentlich im Café. Und von der Seite von Andreas Töpfer gibt es das Atelier Milchhof in der Kastanienallee, wo er mit anderen Gestaltern zusammen sich so eine Ateliergemeinschaft teilt. Ein Büro ebenerdig mit einem schönen Hof auch, wo man draußen sitzen kann.
Cookbooks wurde 2003 in der alternativen Kulturszene Berlins gegründet.
Ich habe angefangen als junge Schreibende und mich zusammengetan mit anderen, die auch gerade anfingen zu schreiben. Und drumherum waren Menschen, die andere Kunst gemacht haben, zum Beispiel Musik oder auch bildnerisch tätig waren.
In diesem Umfeld entstand das Musiklabel Cook, das es heute nicht mehr gibt.
Dann war das ja auch die Zeit, wo es technisch alles leichter möglich wurde, auch selber zu machen. Und die Leute, die sich für Musik interessiert haben, haben dann angefangen, ihre CDs selber herzustellen und ein Musiklabel gegründet. Das war schon 98, 99. Da hat dann auch Andreas Töpfer die Cover gestaltet. Dann haben wir Veranstaltungen zusammen gemacht, eben Diskussionen und Party und Lesungen und Konzerte und Filmvorführungen, alles durcheinander.
Daniela Seel und Andreas Töpfer organisierten Schreibwerkstätten, wo Texte vorgelesen und diskutiert wurden. Sie wollten ein Literaturmagazin gründen, bekamen aber immer mehr umfangreiche Manuskripte. So entstand Cookbooks, wobei Cook nicht vom englischen Wort für kochen kommt, sondern vom Slang-Ausdruck für Spinner oder verrückt. Im Verlag erscheinen Bücher bedeutender deutschsprachiger Lyrikerinnen und Lyriker wie Dagmara Kraus, Monika Rink oder Steffen Popp sowie Übersetzungen zeitgenössischer Lyrik des Auslands. Die Texte dürfen sperrig sein, quer zum Mainstream stehen und neue Formen und Ausdrucksweisen nutzen.
Jetzt aktuell natürlich ist Krieg ein wichtiges Thema oder Erschöpfung ist ein wichtiges Thema, die Klimakrise oder überhaupt der Posthumanismus, also das Denken der Erde auch ohne den Menschen, solche Fragestellungen, die uns alle angehen oder auch ein artenübergreifendes, verändertes Zusammenleben. Die Fülle an aktuellen Themen ist ja gar nicht zu Ende zu denken.
2023 erschienen Gedichte der Berliner Lyrikerin und Musikerin Rieke Schäffler. In Lava, Rituale blickt sie aus einer fiktiven Zukunft auf die Katastrophen der Klimakrise zurück. Was hätte man anders machen können und wie? Rieke Schäffler nennt ihre komplexen Gedichte
spekulative, fragmentarische Zeugnisse neuer und zärtlicherer Seinsweisen, artenübergreifender Allianz.
In einem titellosen Langgedicht über die vielfältigen Verbindungen des Lebens mit dem Wasser heißt es:
endlich ruhige Bewegung. Schöpfung bahnt sich durch Teilung. Bäche aus Blättern. In manchen Sprachen ist Urwasser dasselbe Wort wie Zwilling. Das Doppel mehrgesichtig nicht aus der Umarmung anderen Wassers lassen will. Erdinseln heraufgetaucht, Wasserschlangen, Fruchtwasser, ein Mini-Ozean phylogenetischer Verfahren.
Die Titel von Cookbooks sind literarisch anspruchsvoll. In einer zunehmend oberflächlichen, auf schnellen Konsum ausgerichteten Zeit wird es allerdings nicht leichter, damit wahrgenommen zu werden.
Da muss man, glaube ich, in den nächsten Jahren ganz neue Konzepte für Infrastrukturen der Sichtbarkeit oder der Sichtbarmachung entwickeln. Und das betrifft sicher auch nicht nur die Literatur, aber eben insbesondere auch die Literatur.
Auch der Schweizer Urs Engeler verlegt beharrlich Bücher, auf die man sich einlassen muss, weil sie in ungewohnte, poetische Welten führen oder leichten Zugang bewusst verweigern.
Von der Größe her bin ich ein ziemlich großer Kleinverlag, würde ich sagen. 300 Bücher habe ich gemacht, also in, jetzt sagen wir 30 Jahren. Das ist doch 10 Bücher pro Jahr, das ist nicht wenig. Mir kommt es also ziemlich viel vor.
Sagt Urs Engeler, Jahrgang 1962. Grauer Bart, Karohemd und Korthose. Wir sitzen im Wintergarten seines Hauses in Schupfart, einem Dorf an der deutschen Grenze im Kanton Aargau. Vor den Fenstern Hügelland, in der Nähe Dörfer mit schönen Namen wie Mumpf und Obermumpf. Bei Engeler erschienen von Anfang an vor allem Lyrik, Essays und Literaturtheorie, auch in Übersetzungen aus dem Französischen und Amerikanischen, dazu literarische Zeitschriften und manchmal Romane oder Erzählungen.
Ich war Student, Ende 20, nicht besonders gern an der Uni, hatte Zeit, musste was Sinnvolles tun, wollte was Sinnvolles tun, habe ich begonnen, diese Zeitschrift zu machen, Leute anzuschreiben, die mich interessiert haben, deren Sachen ich gelesen habe, Bücher, und nach Gedichten gefragt.
Aus der Zeitschrift Zwischen den Zeilen entstand der Verlag Urs Engeler Editor. Erste Bücher erschienen 1992. Viele Engeler-Titel, etwa die von Birgit Kempker, Oskar Pastior oder Elke Erb, lassen sich der experimentellen Literatur zurechnen, auch wenn der Verleger den Begriff nicht mag.
Ich würde nie sagen, ich mache einen experimentellen Verlag oder einen Verlag für experimentelle Literatur. Für mich ist es Poesie. Poesie ist quasi vorbereitet zu sein auf das, was man eben nicht vorbereiten kann. Sachen, die man zufällig findet, die man durch ein Experiment findet, die man durch Versuche findet, die man findet, weil man sich auf den Weg gemacht hat. Dinge, die man erleben kann über Sprache. Das ist Poesie.
Solche Erfahrungen kann man mit den Büchern des Münchner Autors Heinz-Peter Geißler machen. Drei hat Engeler schon verlegt. Der Band »Ich geh mir einen Vogel fangen« und anderes enthält Gedichte, Prosagedichte und poetologische Notate. Sie kreisen um Tiere, Wälder oder Sprache und öffnen einen rätselhaften Raum voller Klänge, Bilder und Gedanken.
Ein Gedicht so bauen wie eine Kugel. Im Inneren eine Schwerkraft, die jeden Laut auf gleichem Abstand hält.
Heißt es einmal. So entstehen wundersame musikalische Gedichte wie dieses.
Am Ende geht alles schneller. Die Türen fallen zu. Die Träume werden heller. Ein schwarzer Hund bist du. Am Ende wird alles schwerer. Die Straßenlaternen sind schief. Die Bäume dünner und leerer. Die Hunde gräben tief. Am Ende werden wir kleiner. Die Gräben sind voller Sand. Der tote Hund da ist meiner. Die Tür ist eine Wand.
2009 starb der Mäzen, der den Verlag Urs Engeler Editor bei den Druckkosten unterstützt hatte. Das Geld musste an die Erben zurückgezahlt werden. Ein Schock für Urs Engeler, der ohnehin mit seiner Kraft am Ende war.
Die Art und Weise, wie man halt eben als Kleinverleger arbeitet, ist sehr intensiv. Man steckt wahnsinnig viel hinein, ohne dass man zum Beispiel davon leben kann. Das Leben muss dich immer durch andere Arbeiten fristen. Aber wenn man das 10, 15 Jahre macht, ist das Raubbau. Also man macht sich wirklich kaputt dabei.
Um finanziell über die Runden zu kommen, machte Engeler Lektorate für eine Ratgeberbuchreihe, Workshops für Literaturhäuser und war Dozent am Schweizerischen Literaturinstitut Biel. Dennoch war er wegen der hohen Offset-Druckkosten auf seinen Mäzen angewiesen. 2010 wurde Urs Engeler Editor liquidiert. Doch der Verleger wollte mit dem Büchermachen nicht aufhören. Er gründete noch im selben Jahr den Engeler Verlag, bei dem inzwischen auch der Schriftsteller Christian Philips von Berlin aus mitwirkt.
Und mittlerweile machen wir eigentlich den gesamten Verlag zu zweit. Also wir schauen alles zusammen an, teilen uns die Arbeit ein bisschen auf. Er hat mittlerweile auch begonnen, Bücher selber zu setzen, er lektoriert. Gewisse Bücher mache ich, gewisse Bücher macht er, aber wir machen jetzt eigentlich alles zusammen. Und ich mache also das ganze Backoffice. Und das macht schon sehr viel einfacher, dass man jemand hat, mit dem man sprechen kann. Dass man nicht ganz allein ist mit dem, was man da macht.
Beim Neustart entschloss sich Engeler, vieles anders zu machen als beim ersten Mal.
Wir wenden immer noch sehr viel für Lektorat auf. Aber wir haben alles drumherum, das ganze Handling drumherum haben wir so einfach wie möglich gemacht. Wir machen keine Vorschauen mehr, wir machen eben auch diese Termine nicht mehr. Es gibt kein Frühlingsprogramm, Herbstprogramm.
Und auch auf weitere, vermeintlich zwingende Routinen der Branche verzichtet der Verlag.
Ich will mich nicht krumm machen für Dinge, von denen ich mittlerweile glaube, da geht es nur ums Prestige. Zum Beispiel in Frankfurt an der Buchmesse zu sein, das verkauft mir kein einziges Buch. Aber ich kriege 50 zusätzliche Manuskripte dort angeboten. Bin aber nur jemand, weil ich dort bin, an dieser Buchmesse. Was ist der Sinn davon? Warum soll ich dafür 3.000 Euro hinlegen?
Kürzlich hat das Deutsche Literaturarchiv Marbach mit Ulrich Kaicher verabredet, einen Teil von dessen Archiv zu übernehmen.
Weil das Ganze ja nicht eilt, würde der Ulrich Kaicher jetzt wohl im Laufe der Zeit ab und zu mal, wenn er denkt, das wäre etwas fürs Archiv, das sozusagen zur Seite legen in unsere grünen Kästen, die ich ihm schon gebracht habe. Und wir werden gemeinsam beraten, wie wir das am besten machen.
Sagt Ulrich von Bülow, der die Archivabteilung leitet.
Wir sammeln ja in Marbach eben nicht nur Vor- und Nachlässe von Autoren, sondern auch Verlagsarchive und haben da auch schon eine ganze Reihe, nämlich über 50. Und da wäre natürlich so ein kleiner, feiner Verlag eben eine große Bereicherung.
Damit ist der schwäbische Kleinverlag im Olymp der deutschen Literaturgeschichte angekommen. Marbach kauft literarische Vor- und Nachlässe an, erschließt und bereitet sie für die Forschung auf. Sie werden in unterirdischen Räumen hinter dicken Türen und Wänden für die Ewigkeit gesichert. 40 Jahre Selbstausbeutung und ein Leben in einfachen Verhältnissen waren nicht umsonst.
Habe ich nie als negativ empfunden. Oder dass ich mir gedacht habe, man kann es doch auch anders machen. Vielleicht, ich weiß nicht, ich bin so, ich kann mich da gar nicht ändern. Ja. Und heute kann ich sagen, ich bin über 80 geworden, es hat funktioniert.
Die Marbacher Archivbestände zeigen, dass es in Deutschland schon im frühen 20. Jahrhundert herausragende Kleinverlage gab. Heinrich Ellermann gründete 1934 in Hamburg den gleichnamigen Verlag und gab Hefte heraus, die ein wenig an die Kaicher Broschüren erinnern.
Er nannte das Gedicht, Blätter für die Dichtung. Und das erschien bis 1944 und er hat da von Autoren, die nicht direkt auf der nationalsozialistischen Parteilinie geschrieben haben, Gedichte veröffentlicht. Beispielsweise von Gottfried Benn, von Ernst Stadler oder Georg Trakl, um nur ein paar zu nennen. Also durchaus sehr feine, ausgesuchte Literatur, die sich über die Jahrzehnte auch gehalten hat. Ja.
Nach dem Krieg erschienen im nun größeren Ellermann Verlag vor allem Kinder- und Jugendbücher. Auch Gedichte der späteren Literaturnobelpreisträgerin Nelly Sachs. Ebenfalls in Marbach liegt der Nachlass des Stahlberg Verlags, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Ein-Frau-Unternehmen begann.
Er wurde eben 1946 von einer Frau in Karlsruhe gegründet, von Ingeborg Stahlberg, die, glaube ich, ihren Schmuck da noch zu Geld gemacht hat, um eben diesen Verlag gründen zu können. Sie hat eine Reihe von Autoren entdeckt, die dann später an der Gründung der Gruppe 47 beteiligt war. Später kamen dann andere Lektoren dazu mit ihren eigenen Vorstellungen und der Verlag wurde größer, auch erfolgreicher.
Bücher des Avantgardisten Arno Schmidt erschienen neben Bestsellerromanen von Curzio Malaparte. Doch 1968 erging es Stahlberg wie manch anderen ehemaligen Kleinverlagen. Sie hatten expandiert, waren wirtschaftlich erfolgreich und wurden von einem Konzern geschluckt. Im Fall von Stahlberg griff Holzbrink zu und ließ den Namen des Kleinverlags verschwinden. Zu den jüngsten Marbacher Erwerbungen gehört das Archiv des Berliner Einmann-Verlags von Wolfgang Fiedkau. Er druckte und band viele seiner Bücher zu Hause selbst. Auch das erinnert an Ulrich Kaicher.
Wolfgang Fiedkau war von Beruf Diakon in einer Berliner Kirchengemeinde und er hat tatsächlich sozusagen freiberuflich noch als Journalist, Redakteur und Autor gearbeitet, aber er hat eben diesen Verlag in der ganzen Zeit betrieben. 1959, glaube ich, wurde der gegründet. Und er hat dann eben auch so kleinere Formate entwickelt. Er nannte seine Reihe die Schritte. Und das ist durchaus auch ein innovatives Design gewesen. Aber auch die Autoren waren sehr experimentell.
Christa Reinig, Konrad Beyer oder Franz Mohn publizierten zuerst bei Fiedkau, wechselten dann aber zu großen Häusern und gelten heute als bedeutende Autorinnen und Autoren der Nachkriegszeit. Das ist ein wiederkehrendes Problem für Kleinverlage. Sie entdecken neue Stimmen, arbeiten mit ihnen an Texten, oft intensiver, als es in größeren Häusern möglich wäre. Und dann wandern die Schützlinge genau dorthin ab. Wohl aus unterschiedlichen Gründen, aber Vorschüsse dürften eine Rolle spielen. Auch der üppige Werbeetat größerer Verlage. Nach langer Zusammenarbeit trennte sich Arno Kamenisch von Urs Engeler.
Und der war in der Schweiz ein sensationeller Erfolg. Also ein veritabler Bestsellerautor. Hat mir sehr gepasst, war ein sehr guter Autor. Ich habe sehr gerne mit ihm gearbeitet. Hat viel, viel Spaß gemacht. Hat viel Spaß an diesen Büchern. Und mit ihm habe ich in 12 Jahren 12 Bücher gemacht.
Arno Kamenischs Romane und Erzählungen spielen meist im Schweizer Kanton Graubünden, aus dem der Autor stammt. Sie erzählen vom Leben sogenannter kleiner Leute und lassen darin große Fragen nach Sinn und Vergänglichkeit aufscheinen. Kamenisch wurde bei Engeler zu einem der erfolgreichsten jüngeren Schweizer Autoren. Doch 2022 verließ er den Verlag.
Kamenisch hat irgendwann gefunden, dass er eine andere Perspektive braucht und ist zum Diogenes Verlag gegangen und hat ein Buch geschrieben, was gefloppt hat, nicht mehr funktioniert hat. Ich habe es nicht gelesen, ich weiß nicht warum. Ja, seitdem macht er keine Bücher mehr mit mir und ich mache umso mehr Bücher mit anderen.
Zum Beispiel mit Birgit Kemker. Die 1956 in Wuppertal geborene Autorin, die in Basel lebt, war schon in Engelers ersten Programm vertreten. Auch nach dem Ende des ersten Verlags ist sie ihm treu geblieben, mit Texten, die sich zwischen allen Genres bewegen und nicht einfach zugänglich sind.
Für mich war gut, dass er wirklich auch manchmal meine Texte einfach so eingesammelt hat. Ein Buch zum Beispiel wäre nie entstanden, wenn er sie nicht komponiert hätte. Also es gibt so eine Art von Zusammenarbeit und dann auch Bücher, die es nirgendwo anders geben könnte, weil die im Format alles sprengen oder so. Das war auch so ein Experimentierraum für mich.
Urs Engeler gibt seinen Autorinnen und Autoren alle Freiheiten. Die Frage nach Verkäuflichkeit spielt keine Rolle. Es geht nur um die literarische Qualität der Texte. Im April 2024 erschien Birgit Kemkers Buch »Gegenüber Hühnern«. Es beginnt so.
Hannelore hatte keine Lust mehr, die Hühner mit Kartoffelschalen zu füttern. Und als sie alle Hühner gegessen hatte, sahen die Nachbarn, dass niemand mehr die Hühner füttert. Das war nicht gut. Hannelore ging zu Roswitha runter, links hinter der Kurve, und fragte, wie sie nun weiterleben kann. Roswitha mit bestickten, durchsichtigen Blusen mit Aufschriften und Blumen wusste gewiss, was nach den Hühnern kommt. Wenn es im Möschenborn jemand wusste, dann Roswitha. Sie war als Frau, als Wunder unter die Möschen geraten. Sie würde Pilze kennen, Marmelade brauen und Karten legen. Sie war extraterrestrisch, nicht einnehmbar. Sie war im Möschenborn das Phänomen.
Möschenborn ist eine Wohnlage in Kronenberg, einem Stadtteil von Wuppertal. Birgit Kemker ist dort aufgewachsen und fuhr für das Buch noch einmal an den Ort ihrer frühen Jahre.
Das ist ein völliger Lost Place, da gibt's nichts mehr, da gibt's gar nichts. Ein richtig heruntergekommenes Loch. Grausam.
Das Buch handelt, wenn überhaupt, vom Alltag zweier gegensätzlicher Frauen. Hannelore und Roswitha. Sie leben in einer grotesk grausamen Vorstadtwelt mit schrägen Figuren wie Onkel Rudi, Tante Transe und einem Förster. Menschen schaden Menschen, Tieren und der Natur. Die Autorin konterkariert es mit einem Feuerwerk aus Verweisen auf Philosophie, Kunst und Literatur und mit Motiven von Übergängen und Verwandlung, in denen manchmal ein wenig Licht aufscheint. Am Ende werden Hannelore und Roswitha sogar ein Paar. Konventionell von Möschenborn zu erzählen sei ihr unmöglich, sagt die Autorin.
Ich käme gar nicht ran, wenn ich versuchen würde, mich irgendwie an was zu erinnern. Also dann hätte ich vielleicht 5 Sätze und das wär's. Da käme nichts. Da wird in meinem Kopf nichts passieren. Gar nichts. Und ich hole das durch meine Interessen wieder ran. Also wie ich das vermische mit meiner Vorstellung. Also es käme gar nichts. Ich kann das nicht so.
Birgit Kempkes Buch ist eine literarische Tour de force, die keine Kompromisse eingeht, auch nicht in Richtung Verständlichkeit. Dafür ein üppiges musikalisches Sprachkunstwerk.
Da ist Fleisch am Knochen. Aber dieser Knochen ist hin wieder sehr spitz oder sehr, also es kann wehtun.
Derlei wilde, avantgardistische Texte finden nur ein kleines Publikum. Urs Engelers Auflagen betragen 1 bis 200 Exemplare, selten 500 oder 1000. Davon kann man nicht leben. Abgesehen von den Kamenisch-Büchern hat Engeler mit dem Verlag nie etwas verdient.
Da kann man nicht davon leben.
Meint auch Ulrich Keicher. Doch dann fügt er hinzu:
Ich habe trotzdem davon gelebt. Irgendwie hat es immer hingehauen. Aber da ich keine Beziehung zum Geld habe, wusste ich nie, wie sich's verhält.
Bei Keicher erschienen neben dem literarischen Programm hin und wieder großformatige, edel ausgestattete Künstlerbücher. Sammlerobjekte, die private Mäzene mit Zuschüssen förderten. Auch sein gut sortiertes Versandantiquariat mit 20.000 Bänden hilft ihm, sich durchzuschlagen.
Ich bin jetzt stolz drauf, dass ich anspruchslos bin vielleicht. Ich habe immer nur ein kleines Auto gebraucht, wenn ich eins hatte. Und habe im eigenen Haus gewohnt, immer. Das Einzige, was mich bis heute eher zupft, das ist die Krankenkasse. Die kostet viel Geld. Das Auto habe ich auch schon abgeschafft. Also da fallen dann überall auch Kosten weg. Da bin ich richtig stolz, wenn ich die nicht brauche.
Das Cookbooks-Duo ist ebenfalls auf bezahlte Tätigkeiten außerhalb des Verlags angewiesen. Daniela Seel.
Andreas Töpfer arbeitet für ganz verschiedene Verlage auch. Auch für Literaturhäuser gestaltet ganz verschiedene Dinge, vor allen Dingen für norwegische Verlage und eine norwegische Zeitschrift. Da kann man ganz tolle Dinge von ihm noch entdecken. Und bei mir ist es ja nach wie vor so, dass ich in erster Linie Autorin bin und eben selber dann zum Teil Aufträge bekomme für Artikel und Beiträge oder eben Lesungen mache. Jetzt mein neuer Gedichtband erscheint im Oktober dann bei Suhrkamp. Dann bekomme ich ab und zu mal ein Stipendium. Außerdem arbeite ich als Übersetzerin oder mache Moderationen. Also das ist da auch ein breiter Strauß an Tätigkeiten. Und vom Verlag selber zu leben, das ist unmöglich.
Kleinverlage, so prekär sozusagen ihre Struktur auch immer ist, haben den großen Vorteil, dass sie von innen heraus, aus ästhetischen Fragen heraus, Bücher verlegen können.
Sagt Uljana Wolf. Sie betont die Distanz zum Markt, zur Verkäuflichkeit. Die 1979 in Ost-Berlin geborene Lyrikerin, Essayistin und Übersetzerin war eine der ersten Autorinnen bei Cookbooks. Inzwischen sind dort 5 Bücher von ihr erschienen. Wenn Uljana Wolf ihre Manuskripte mit Daniela Seel bespricht, unterhalten sich nicht nur Autorin und Verlegerin, sondern auch 2 Lyrikerinnen.
Ein großes Vertrauen habe ich da auch in ihre Sprachkenntnis und auch in ihre Neugier und gewissermaßen auch Unerbittlichkeit im guten Sinne gegenüber den Formen, die sein könnten. Sie ist auch jemand, der die Möglichkeiten sieht, die in einem Gedicht, in einem Manuskript liegen können. Und das können wahrscheinlich alle guten Verleger und Lektoren, aber für die Lyrik ist es doch relativ selten, dass man auf jemanden trifft, dem man so vertrauen kann.
Die Menschen kümmerten mich nicht viel, eigen war mein Weg und Ziel. Ich mied den Markt, ich mied den Schwarm.
Uljana Wolfs Gedichtband Muttertask erschien 2023. Im Titel klingt das englische Task für Aufgabe oder Pflicht an, aber auch der Muttertag.
In den letzten 12 Jahren habe ich zwei Töchter bekommen und natürlich parallel weiter geschrieben, übersetzt und gearbeitet. Und irgendwann floss auch diese Beschäftigung mit dem Muttersein oder Elternsein ins Gedicht ein. Ursprünglich tatsächlich als Schreibhemmung, Schreibschwierigkeit. Wie schreibt man mit kleinen Kindern? Wie ist man weiter Autorin, wenn so viele andere Arbeiten anstehen oder auch einfach Menschen die Aufmerksamkeit fordern?
Dazu kamen weitere Fragen. Wie verändert sich Sprache durch kleine Kinder, die sprechen lernen, zumal in einer deutsch-amerikanischen Familie? Wie verändert man sich, wenn man nicht mehr nur Tochter, sondern auch Mutter ist? Welche Rollenbilder werden über die Generation hinweg weitergegeben? Uliana Wolf Karlauert spielt auf Märchen und die Marvel-Popkultur an. Sie befragt die Muttersprache, mischt sie mit anderen Sprachen. Daraus entstehen Gedichte voller Klänge und Assoziationen. In Mother Jelly Madrigal etwa trifft das klassische lyrische Madrigal auf das spanische Wort Madre für Mutter.
Niemand soll bewundern meiner Töchter Haar, soll marveln ihr Haar, gar Marmeladen ihr Haar. Ich allein darf madly beladen mit Blicken ihr Haar, denn ich bin die Mama. Ich hab die Mama Marvel Lizenz, die Muttering Jam, oh Mother Jelly I am. Die Hände einer Mutter sind Quallen, die aufwärts treiben, die Quemmen mit nässligen Armen in dämmernden Regalen, die Haare der Töchter. Strähnen, Strähnen, Gähnen, Tränen, flammig Geflöchter.
Lass es raus, lass es kreisen. Lass es raus, lass es kreisen, lass es raus, lass es kreisen.
Wenn ein Buch fertig ist, dann machen wir ein E-Mail und sagen den Leuten, es ist fertig.
Urs Engeler ist wie viele Kleinverleger und Verlegerinnen darauf angewiesen, Kontakt zum Lesepublikum zu halten. Buchhandelsketten bieten ihre Bücher nicht an. Sie sind allenfalls in unabhängigen Buchhandlungen zu finden. Und in Presse und Radio werden weit weniger Titel besprochen als noch vor 10, 20 Jahren. Da ist kaum Platz für Bücher aus Kleinverlagen. Engeler hält digital Kontakt zu rund 3000 Leserinnen und Lesern, die einmal ein Buch bei ihm bestellt haben. Derzeit erscheint bei ihm die Reihe »Neue Folge« mit allen literarischen Genres aus aller Welt, wie er sagt, und die Lyrikreihe »Rough Books«. Für Letztere gilt,
man kann diese Bücher abonnieren, das ist für uns enorm wichtig. Das bezahlt einerseits das Honorar, was ich an die Autoren geben kann, und andererseits die Druckkosten.
Ein Abonnement erlaubt es dem Verleger zudem, die Auflage genauer einzuschätzen. Bei Ulrich Kaicher konnte man schon vor 40 Jahren seine erste Heftreihe »Roter Faden« abonnieren. Daneben veranstaltete er Lesungen und baute sich im Lauf der Zeit eine treue Kundschaft auf, die seine Titel auch weiterempfahl.
Ich denke, es war Mundpropaganda in vielen Fällen. Ich habe auch auf so kleinen Märkten, Verlagsmärkten mitgemacht. Aber ganz sicher war, dass auch die Autoren selber natürlich ihre Leser mobilisiert haben.
Bis heute gibt es Kaichers Broschüren im Abonnement. Daniela Seel denkt darüber nach, ob sie im Internet präsenter sein sollte. Im Netz trommelten werbefinanzierte Influencer mit riesiger Reichweite für alles Mögliche, sagt sie, sogar für Literatur. Allerdings nur für eingängige Titel. Randständige Genres wie Lyrik und Essay kämen da nicht vor.
Eine Sache, an der ich jetzt schon länger überlege, weil Lyrik ja auch so eine orale Form ist, ob man eben selber, wenn die anderen Orte der Multiplikation so viel schlechter funktionieren, ob man selber eben da Kanäle im Internet aufmachen muss. Im Augenblick arbeiten wir nur mit Instagram und Facebook, aber ob man vielleicht einen YouTube-Kanal oder einen TikTok-Kanal aufmachen muss, um eben auch nochmal anders für die Sache der Lyrik einzutreten und das anders nochmal zu vermitteln.
Auch die mediale Präsenz von Autoren und Autorinnen durch einen Preis kann Aufmerksamkeit schaffen. Im Juli 2024 erhielt Jewgeni Bräger für seinen Gedichtband »Frieden ohne Krieg« den Klopstock-Preis, die höchste Literaturauszeichnung des Landes Sachsen-Anhalt. Jewgeni Breger wurde 1989 in der Ukraine geboren. Er kam als Kind nach Deutschland, lebt in Frankfurt am Main und schreibt auf Deutsch. Frieden ohne Krieg ist sein drittes Buch bei Coop Books.
Sein Buch beginnt dort, wo das Buch, was er davor geschrieben hatte, in dem Augenblick verworfen werden musste, wo Russland erneut die Ukraine überfällt. Er ist ein jüdischer Dichter und das Buch handelt eben unter anderem davon, wie er als russischsprachiger, jüdischer, deutscher Dichter mit zwei Mördersprachen arbeitet und lebt und wie überhaupt das Schreiben in der Gegenwart unter diesen Bedingungen möglich ist.
Liebes Tagebuch, Kriegsbuch, Asbestbuch und Schwefelbuch, Dampfschwadenbuch über Panzerkarossen. Das Kind rollt in den Haufen Fallobst. Die Botschaft auf seinem Rücken wird lesbar. Neben mir sitzt die Lampe. Denn jedes bescheidene Ding ist ausgezogen. Rette weiter. Reite den Weg. Du flüsterst, wir treten den Weg, wir malträtieren den Weg. Verschwinde Weg, verschwinde Phosphor, greller als Wort und Idee. Du flüsterst dem Kind, dreh dich um, schöner Stein.
Der russische Krieg gegen die Ukraine trifft auch Wirtschaft und Lieferketten einer globalisierten Welt, die zudem unter den Folgen von Corona-Pandemie, Inflation und gestiegenen Energiekosten leidet. Das gilt auch für die Buchbranche.
Es sind ja in den letzten Jahren die Produktionskosten enorm gestiegen. Es gab die große Papierkrise. Auch Coop Books hatte vor 3 Jahren große Schwierigkeiten, überhaupt Bücher gedruckt zu bekommen, weil das Papier so knapp war. Jetzt gibt es wieder mehr Papier. Aber es ist sehr viel teurer geworden, die Bücher herzustellen. Das kann natürlich auch nicht in Gänze weitergegeben werden, obwohl die Buchkosten ja auch stark gestiegen sind. Aber dadurch haben fast alle Verlage auch die Produktion zurückgefahren. Wir machen auch im Augenblick eher 4 als 6 Bücher.
Ulrich Keicher und Urs Engeler leiden durch ihre kleinen Auflagen allerdings kaum unter gestiegenen Kosten.
40 Seiten maximal sind auch 20 Seiten dabei. In einer 200 oder 300er Auflage, da spielt das Papier keine so Riesenrolle. So eine Herstellung eines Bändchens, das bei mir 10 Euro brutto gekostet hat, gut. Mehr als zwischen 2 und 3 Euro hat mich die Herstellung nie gekostet, rein vom Materiellen her.
Ein Digitaldruck, 100 Seiten zu machen in einer 100er Auflage, das kostet vielleicht 200 Euro. Merken Sie es, wenn es 210 Euro sind? Ja, 10 Euro mehr. Macht sie das arm? Nein.
Urs Engeler ließ seine Bücher lange im Offset-Verfahren drucken. Format, Einband und Typografie wurden auf jeden Titel abgestimmt. Das kostete Zeit und Geld. Die aktuellen Reihen Roughbooks und Neue Sammlung sind Softcover. Sie ähneln Taschenbüchern. Die Titel werden von Engeler und Christian Philips am Computer gesetzt. Vom Typografen Marcel Schmidt gestaltet, an eine Digitaldruckerei geschickt und kommen schnell als Bücher zurück, während die Herstellung bei großen Verlagen Wochen dauern kann, da mehrere Gewerke an verschiedenen Orten beteiligt sind. Die Roughbooks von Engeler haben ein ungewöhnliches Format, ca. 13 x 15 cm, fast quadratisch.
Das Papier, was man in die Druckmaschine gibt, das hat eine gewisse Größe. Und das Format der Roughbooks arbeitet optimal mit dieser Größe. Das heißt, so wie die Roughbooks sind, hat man minimalen Papierabfall. Man muss nicht Papier wegschneiden, bloß weil man ein blödes Format gewählt hat.
Das spart Geld, dient der Nachhaltigkeit und das breite Format gibt zudem langen Gedichtzeilen Platz, wie sie zuweilen Brigitte Schrutzig schreibt. 1946 in Thüringen geboren, lebt sie heute in Berlin. Ihr Roughbook mit dem sperrigen, auch vertrackt poetischen Titel Gegengewichtshebewerk kreist um Alltag, Erinnerungen, Orte, Natur und Lektüren und um Politik, die gnadenlos ins Leben von Menschen eingreift, in der DDR und heute. Auch von Krieg und von Flüchtigen ist die Rede. Brigitte Strutzigs lyrisches Ich reagiert mit einem Gegengewicht aus wenigen Versen.
Den Kopf erhoben aus dem Fenster schauen und Vögeln gleich auf Flügeln des Gesanges in diesen Frühling einzufliegen, trotz alledem. Und keine Macht der Welt kann mir die Lust verbieten.
Urs Engelers Haus in der Schweizer Idylle hat einen perfekten Lagerplatz für Bücher. Wir gehen eine schmale Treppe in den Keller hinunter. Graue Wände, Neonleuchten, Holzgestelle.
Der Mann, der das Haus gebaut hat, war Fliesenleger. Der brauchte Platz für seine Maschinen, er brauchte Platz für seine Fliesen. Und dieser Platz kommt mir jetzt zugute. Also den kann ich für die Bücher brauchen. Das hier zum Beispiel war sein Fliesenlager. Das ist sehr, sehr robust, stabil, hat er gebaut. Und ich lagere jetzt die Bücher auf seinen Gestellen.
Erhält Engeler eine Bestellung, geht er in den Keller, holt das betreffende Exemplar und verschickt es per Post. So spart er Kosten für Lager und Vertrieb, um die große Verlage nicht herumkommen. Ulrich Keicher lagert seine Bücher in der Scheune hinter dem Haus. Geht der Bestand zur Neige, bestellt er Druckbögen bei der Digitaldruckerei nach, schneidet sie und bindet die Hefte. Bei Daniela Seel ist es anders. Wegen der höheren Auflagen arbeitet sie mit einem Lager und einer Auslieferung zusammen. Aber es ärgert sie, dass große Verlage in der Branche bessere Rabatte bekommen als kleine.
Mir ist es aber wichtig, dass eben auch die Literatur, für die wir stehen, sichtbar ist innerhalb der Infrastrukturen, die da sind. Und da gibt es eine ganz große strukturelle Benachteiligung, weil natürlich alles von Produktionskosten bei Druckereien über Vertriebskosten, über Buchhandelsrabatte nach Umsatz gestaffelt ist. Je mehr du machst, desto billiger wird es.
Kleine Verlage setzen weniger um und bekommen weniger oder keinen Rabatt.
Du finanzierst eigentlich durch mehr Geld, was du ausgeben musst, dass es für die anderen so billig ist, was totaler Quark und total ungerecht ist.
Die Buchbranche befindet sich seit der Jahrtausendwende in einem Strukturwandel, der sich nicht nur in gestiegenen Produktionskosten auswirkt. Anspruchsvolle Literatur findet weniger Leserinnen und Leser. Bücher werden immer öfter über das Internet bestellt. Kleine literarische Buchhandlungen schließen, während große Ketten expandieren. Außerdem können Texte auch elektronisch publiziert werden. Es braucht keine Verlage mehr. Als Reaktion auf diese Umbrüche wurde 2000 die Kurt-Wolf-Stiftung gegründet, von unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern und dem damaligen deutschen Kulturstaatsminister Michael Naumann.
Man hatte erkannt, und das ist eine Situation, die heute auch noch aktuell ist, dass es gerade diese kleinen Verlage, die eigentlich so wichtig sind, dass es die kleinen Verlage immer schwieriger haben.
Ulrich von Bülow gehört seit 2023 zum Kuratorium der Kurt-Wolf-Stiftung, die ihren Sitz in Leipzig hat und sich als Interessenvertretung unabhängiger Verlage versteht. Sie vergibt jährlich den Kurt-Wolf-Preis und einen Förderpreis, dotiert mit 35.000 und 15.000 Euro.
Für das Lebenswerk, für das Gesamtschaffen oder das vorbildhafte Verlagsprogramm eines deutschen oder in Deutschland ansässigen unabhängigen Verlages.
Ulrich Keicher, Urs Engeler und Cookbooks wurden bereits mit dem Haupt- oder Förderpreis ausgezeichnet. Die Kurt-Wolf-Stiftung setzt sich zudem für eine allgemeine staatliche Förderung unabhängiger Verlage ein, wie es sie ähnlich in der Schweiz und in Österreich gibt.
Die eigentlich alle Verlage erhalten können, wenn sie bestimmte formale Kriterien erfüllen. Das wäre aus unserer Sicht eben eigentlich die bessere Methode, diese wichtigen kleineren Verlage, die ja so kreativ sind und so eben experimentell im guten Sinne wirken und die Voraussetzungen sind für vieles, was wir auch in einer demokratischen Gesellschaft brauchen, nämlich eine Vielfalt von Meinungen, dass diese kleinen Verlage eben nicht nur ab und zu mal durch einen Preis und nur ausgewählte gefördert werden, sondern dass es wirklich eine strukturelle Förderung gibt. Wie gesagt, in anderen Ländern gibt's das und wir würden uns sehr freuen und sind auch da im Gespräch mit Politikern, ob das nicht in Deutschland auch zu erreichen wäre.
Zu Zum Abschluss unseres Gesprächs gehen wir aus Ulrich Kaichers Scheune in das kleine Arbeitszimmer in seinem Haus zurück. Zur Stärkung stehen Roséwein und Brezeln bereit. Umgeben von Büchern blickt er noch einmal auf seine Jahrzehnte als Verleger zurück und überrascht mit einem Detail.
Was ich vielleicht mit einem gewissen Schamgefühl sage, ich habe nie Honorare bezahlt. Die Autoren waren glücklich, hier verlegen zu können. Das war jetzt keine Ausbeutung. Die Autoren haben es auch nie so empfunden. Aber das hat mich natürlich schon auch entspannt.
Anders als Kuckbuchs und Engeler entlohnt Kaicher in Naturalien. Einer großzügigen Menge von Belegexemplaren. 2021 erschien Ulrich von Bülows Essay »Der Philosoph inmitten der Geschichte« über Karl Löwet bei Kaicher. Das fehlende Honorar stört ihn rückblickend nicht.
Da gibt es keine Terminzwänge, es gibt keine Honorarverhandlungen, es gibt keinen Streit über irgendwelche Ausstattungsfragen. Das ist alles sehr entspannt. Und ich habe mir sogar den Spaß erlaubt, ihn zu fragen, ob ich nicht mithelfen darf beim Fadenheften. Das macht er, wie gesagt, alles selbst mit der Hand. Und ich durfte und war ganz stolz und saß dann bei ihm in der Küche, glaube ich, in seinem Bauernhaus, was ja gleichzeitig auch die Produktionsstätte ist. Und meine Tochter war übrigens dabei. Wir durften dann etliche der Bände der Exemplare selbst binden.
Ulrich von Bülows Essay zeigt, wie der von den Nazis verfolgte jüdische Philosoph Karl Löwet zu dem Schluss kam, dass die Geschichte weder Sinn noch Ziel haben könne. Im Exil entstanden seine Hauptwerke »Von Hegel zu Nietzsche« und »Meaning in History«, die sich vor allem gegen Hegel und Marx richten. Sie hätten historische Fakten ignoriert und einen geschichtlichen Fortschritt nur behauptet, um eigene Ideen darauf zu projizieren. Hegel, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, Marx, den Kommunismus.
Löwets Unbehagen gegenüber modernen Geschichtsphilosophien, zu denen auch die nationalsozialistische gehörte, erklärt sich nicht zuletzt daraus, dass er ihre praktischen Konsequenzen erfahren hatte. Er hatte erlebt, wie Ideologen die Leiden der Einzelnen als notwendige Mittel zur Erreichung geschichtlichen Fortschritts rechtfertigten. Und er wusste, was es heißt, in den Augen der Mitmenschen nicht auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, nicht der richtigen Rasse anzugehören und damit sein Existenzrecht zu verlieren.
In 40 Jahren hat Ulrich Kaicher 400 Bücher mit Essays, Gedichten, Erzählungen, Briefen, Tagebüchern und Reden verlegt. Aber jetzt ist Schluss, sagt er, auch aus gesundheitlichen Gründen. Er schließt den Verlag und damit endet, das kann man ausnahmsweise mit ein wenig Pathos sagen, eine Ära in der deutschsprachigen Kleinverlagsszene.
Das reicht und ein anderer muss es dann wieder anders machen. Also hat er gar nichts davon, von dem, was ich vielleicht vorgearbeitet habe. Das ist so individuell gewesen und so soll es dann auch bleiben. Das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich auch immer schon gesagt habe, das muss mal so auslaufen, ohne Spekulation auf eine Art Nachfolge oder Folger. Ja, und da stehe ich euch noch dazu.
Die Backlist und das Lager wird er aber weiter pflegen. Auch das umfangreiche literarische Antiquariat.
Mit Erstausgaben von Lörke bis zum Arno Schmidt, alles, was noch da ist. Und das will ich jetzt vielleicht noch, wenn ich es geistig und körperlich noch schaffe, in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen so mit betreiben.
Cookbooks und Engeler machen weiter. Aber Programme langfristig zu planen, sei derzeit nicht möglich, sagt Daniela Seel.
Solange die strukturelle Verlagsförderung nicht da ist, ist es unter den gegebenen Einkunftsmöglichkeiten einfach langfristig nicht möglich. Man muss immer schauen, dass man überhaupt noch das anstehende Programm irgendwie bezahlen kann.
Enthusiasmus braucht es vielleicht noch mehr als früher. Urs Engeler experimentiert mit der Armengenossenschaft, einer kostenlosen Zeitschrift im Internet, weil er Zeitschriften als literarische Foren liebt und damit seinen Verlag begonnen hat.
Und ist immer noch in Entwicklung. Also es ist noch nicht dort, wo ich es hinhaben will, mit den Möglichkeiten, die mir gerade das Digitale dafür liefert. Der Grund war die Verheißung, ich kann noch mal was anderes machen, kann was Drittes machen. Zeitschrift ist ein produktives Instrument. Also etwas, was ich brauchen kann, um alles, was ich mache, zu beleben und anzuschieben.
Anfang 2024 erschien bei Ulrich Kaicher ein Heft des Lyrikers, Romanciers und Essayisten Lutz Seiler. Am Bach Nummer 7. Zwei Essays. Beide handeln vom familiären und regionalen Hintergrund des Autors und münden in eine Utopie der Poesie als Ort der Freiheit.
Gerade die fehlende kommerzielle Verwertbarkeit ist Voraussetzung für die absolute Ausnahmestellung des Gedichts, für die absolute Freiheit dieses Genres, letztlich für sein, wenn man so will, utopisches Potenzial. Dass das Gedicht nicht anschließbar ist an die Verwertungsmechanismen einer gewinnorientierten Gesellschaft und wie es trotzdem weiter existiert, begründet seinen anarchischen Charakter.
Was Lutz Seiler über die Freiheit und den anarchischen Charakter von Gedichten sagt, trifft auch auf Kleinverlage zu. Eigensinnig und findig behaupten sie ihren Platz am Rand des Buchmarkts und Literaturbetriebs. Urs Engeler:
Für mich hat Literatur immer damit zu tun, dass es um was Eigenes, um was Besonderes geht und nicht um die Konvention. Literatur ist nie die Konvention. Der ganze Betrieb ist aber Konvention.
Passion und Selbstausbeutung. Literarische Kleinverlage. Von Matthias Kussmann. Es sprachen Max Urlacher und Luise Wolfram. Ton Hermann Leppich. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.
Die Menschen kümmerten mich nicht viel. Eigen war mein Weg und Ziel.
Und plötzlich ist es vom Rot in den Blau umschlagen. Und dann, wenn sich jemand beklagt, dann sage ich, jetzt haben Sie aber auch eine blaue Mauritius. Ja, so ist es.
Ich bin arm, so und nicht anders. So und nicht anders. Durchs Joch.